Ich bin Denise Lappöck und das ist Zukunft Schule, der Podcast für Bildung mit Weitblick. Zukunft Schule hat ja jetzt schon ein paar Folgen auf dem Buckel und es zeigt sich immer mehr, das Thema Beteiligung von Schülern und Schülerinnen an der Schulpolitik, an den Inhalten, die in der Schule unterrichtet werden, das kann ein Schlüssel sein für ein zukunftsfähiges Schulsystem. Dazu müssten aber an den Schulen auch die Themen Werte und Politikvermittlung verbessert und intensiviert werden. Und genau das ist das Fachgebiet unserer heutigen Gesprächspartnerin. Professor Monika Oberle, sie ist Politikwissenschaftlerin an der Uni Göttingen und Sprecherin der Gesellschaft für Politik, Didaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung.
Ich habe mir ein Glas geklaut in der Teeküche und habe Wasser dabei und habe auch sogar einen Kaffee. Und das Gute ist ja, dass wir nicht live sind, da kann man auch mal zwischendurch was trinken.
Dann legen wir mal gleich los. Für viele ist Partizipation ja der Schlüssel. Was meinen Sie, sollten Schülerinnen und Schüler über das Schulsystem mitbestimmen dürfen, auch über die Lerninhalte und auch über die Schulkultur?
Also es wäre zu viel, dass man den Schülerinnen und Schülern die Erwartung macht, dass sie selber über ihre Noten bestimmen können, über die Kerncurricula, die bei uns demokratisch verabschiedet werden, die Ziele von Schule. Aber es gibt doch einen großen Raum an Mitbestimmungsmöglichkeiten noch, der oftmals nicht ausgeschöpft ist. Und da ist es eben sinnvoll, nicht nur an Fragen wie, in welcher Farbe streichen wir unseren Schulhof mitzuwirken, sondern möglicherweise, wenn es eine Ganztagsschule ist, an den Nachmittagsangeboten, Lern-AGs und so weiter, welche Schwerpunkte man setzen möchte. Oder das Engagement der Schule in der Gesellschaft, bestimmte Leitbilder, die sich die Schule gibt, aber auch der Prozess des Lernens, wie das zustande kommen soll, gemeinsam mit den Lehrkräften, da sollten Schüler und Schülerinnen auch mitbestimmen können.
Also da gibt es ja dann relativ viele Möglichkeiten der Partizipation und das ist ja auch ein Schlagwort, das oft genannt wird, wenn über Schule gesprochen wird. Wie müsste das Ihrer Meinung nach gestaltet sein, damit diese Partizipation auch funktioniert?
Auf der einen Seite Beteiligung an Fragen der Schule, eben wie bringt sich die Schule in die Gesellschaft an, wie organisiert sie das Lernen, wie organisiert sie auch die Mitbestimmung selber, also dass eben Klassensprecher, Klassensprecherinnen gewählt werden, aber es auch Schüler und Schülerinnen Vollversammlungen geben kann. Auf der anderen Seite aber eben auch Beteiligung im Unterricht und das betrifft dann jede einzelne Lehrkraft, dass der Lernprozess im Fach demokratisch, sagt man hier, oder mit einem offenen Unterrichtsklima für die Diskussion gestaltet wird.
Wie würde Ihrer Meinung nach der ideale Lehrer aussehen, wenn man das sagen kann? Was muss der konkret tun?
Es gibt sicher verschiedene Lehrerpersönlichkeiten, wenn es darum geht. Aber was muss die Lehrkraft tun? Es gibt drei generelle Gütekriterien von Unterrichts, würde die Bildungsforschung im Moment feststellen, das ist einmal die Klassenführung, also ein sinnvolles Classroom-Management, das weder repressiv ist noch hier den großen Freiraum laufen lässt, aber eben ermöglicht, dass es eine Lernatmosphäre gibt, die produktiv ist, also Classroom-Management. Und dann die zwei eher fachlichen dieser Big Three, das ist die kognitive Aktivierung und die Unterstützung. Damit ist nicht gemeint, dass man die Kinder jetzt sehr persönlich nett behandelt, das sollte man sicher auch tun, sondern hier ist gemeint, dass man sie in ihrem Lernprozess gezielt und adaptiv unterstützt. Und wie das stattfinden kann, kognitive Aktivierung und Unterstützung, das ist natürlich wirklich eine Frage des fachlichen, des aktuellen Unterrichtsziels. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber die Lehrkraft sollte halt, und das ist nicht trivial, fachlich ausgebildet sein. Und wir haben eben einen, jetzt für mein Fach, für das ich zuständig bin, Politik, für die Politiklehrerausbildung einen unglaublich hohen Anteil an fachfremdem Unterricht. Das heißt, Lehrkräfte, die nicht fachlich ausgebildet sind, unterrichten dann Politik, Gemeinschaftskunde, Gesellschaftslehre. Vielleicht ein Satz noch dazu. In Nordrhein-Westfalen haben wir offizielle Statistiken, die sagen, am Gymnasium sind 30% der Lehrkräfte, die das unterrichten, nicht ausgebildet dafür. An der Realschule 60% und an der Hauptschule 80% fachfremd erteilter Unterricht.
Sie haben es jetzt angesprochen, das Thema Lehrerfortbildung. Auch darüber haben wir in Zukunft Schule schon gesprochen. Wie muss sich denn die Lehrerfort- und Ausbildung Ihrer Meinung nach verändern und vielleicht auch verbessern?
Also zum einen mal muss man die Lehrerfortbildung wirklich als lebenslanges Lernen denken. Also wir reden alle von lebenslangem Lernen, aber wo ist es so augenfällig wie bei Lehrkräften? Die Welt verändert sich, das wissenschaftliche Wissen über das Unterrichten verändert sich. Für mein Fach, Politik, politische Bildung, verändert sich der Gegenstand auch rapide. Mein Schwerpunkt ist ja die Europäische Union. Und wenn Sie sehen, wie sich auch das Gefüge der Europäischen Union mit der europäischen Integration alle paar Jahre verändert, die Primärverträge reformiert werden, dann reicht es nicht, dass ich das einmal studiert habe, wenn ich das Glück hatte, dass es überhaupt vorkam in meinem Studium, sondern ich muss regelmäßig sowohl fachwissenschaftliche als auch fachdidaktische und sicherlich auch allgemeine pädagogisch-psychologische Aspekte auffrischen und neu hinzugewinnen. Und da ist aus meiner Sicht eine universitäre Verankerung wichtig. Das heißt nicht, dass jede Fortbildung an der Universität stattfinden muss, aber es sollte eben Bezug genommen werden auf den aktuellen Stand der Forschung und auch Leute, die an der Universität tätig sind, auch teilnehmen an den Lehrerfortbildungen. Ich selber mache das seit vielen Jahren und erlebe immer wieder, dass die Lehrkräfte sagen, es ist so schön, mal wieder nicht nur aus der Praxis von anderen Lehrkräften irgendetwas mitzubekommen, sondern tatsächlich mal wieder einen Input aus der Wissenschaft. Das heißt nicht, dass es ein Vortrag von der Kanzel ist, sondern es sollte immer gemischt sein mit praktischen Elementen. So machen wir das: Fachwissenschaft, Fachdidaktik und praktische Methoden, die man selber erprobt und später auch anwenden kann. Die Forschung, von der es sehr wenig gibt, wir brauchen wirklich mehr Forschung zur Lehrerfortbildung. Aber das, was wir sehen, zeigt, dass so einzelne punktuelle Einmalveranstaltungen nicht das Zielführendste sind, sondern es eben längerfristig mit mehreren Treffen sozusagen, mehreren Veranstaltungen und zwischendurch auch eigener Praxiserfahrung und Erprobung dessen, was man gelernt hat, dass das eben zielführend ist und am Ende auch nachhaltig die Praxis der Lehrkräfte im Unterricht verändert.
Aber Sie sagen aus Ihrer Erfahrung heraus auch, dass der Bedarf nicht nur da ist, sondern dass die Lehrkräfte sich das auch aktiv wünschen.
Ja, genau. Allerdings muss natürlich hier die Gelegenheitsstruktur auch so sein. Also das Angebot muss da sein. Zum Beispiel gibt es nicht sehr viele Lehrerfortbildungen zu meinem Schwerpunkt Europäische Union. Gleichzeitig muss aber auch die Möglichkeit sein, dass ich als Lehrkraft an so etwas teilnehme, ohne dass in der Schule alles zusammenbricht und ich danach alles nachholen muss, was vorher ausgefallen ist. Und dazu braucht natürlich die Schule auch so ein bisschen, ich würde mal sagen, so ein gewisses Maß an Fettpolster, dass man sagen kann, die Lehrkräfte gehen zwischendurch auf Fortbildungen und bringen uns das mit zurück. Und trotzdem haben wir noch genug Ausstattung, dass wir die Schule und den Unterricht sinnvoll laufen lassen können.
Ja, das könnte nach einer Krux klingen, weil man hört ja auch immer wieder Lehrermangel und wir pfeifen eh aus allen Enden und Ecken. Das könnte dann wahrscheinlich schwierig werden.
Genau, also was in der Praxis aber schon pragmatisch gut funktionieren kann, ist, wenn Lehrkräfte in der Schule absprechen, wer an welchen Tagungen und Fortbildungen teilnimmt, dann können die Lehrkräfte an der Fortbildung teilnehmen und im System Schule wieder ihre neuen Kenntnisse, Erfahrungen, Kompetenzen an die anderen mitgeben. Ist ja normalerweise so, dass man auch Material mitbekommt oder auch die Folien. Und wenn man danach wieder eine Fachlehrerkonferenz zum Beispiel hat und den anderen das mitgeben kann, ist das sinnvoll und wird mir auch so gespiegelt, dass die Lehrkräfte das durchaus tun.
Frau Oberle, Sie arbeiten ja viel mit Planspielen. Eins davon heißt das Jean-Monnet-Projekt. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Das Erste, was ich vielleicht gerne voranstellen würde, ist, dass Politikunterricht mehr ist als Institutionenkunde. Also Demokratiebildung kann man ja verschieden ansetzen und ein zentraler Baustein ist sicherlich der Politikunterricht. Und hier denkt man meistens an Institutionenkunde, an solche Schaubilder und Auswendiglernen von Wahlsystemen und Parteiensystemen.
Ich kann mich erinnern. Das war bei
genau,
mir auch so.
Und leider erinnern sich eben viele genau daran, auch viele meiner Studierenden, wenn ich immer jedes Semester frage, was hat euch gefallen, was hat ihnen nicht gefallen in ihrem Politikunterricht. Und da gibt sich schon ein Bild dessen, was passiert im Politikunterricht. Aber das ist eben nicht der Anspruch, sondern der Anspruch ist, dass man auch die Institutionen natürlich vermittelt bekommen muss, um zu verstehen, ob die EU zum Beispiel ein Demokratiedefizit hat, muss ich schon die Rolle des Parlaments und des Rats und der Kommission grob verstanden haben, um dann zu diskutieren, ob man die EU reformieren sollte. Aber ich muss das nicht über ein Schaubild auswendig lernen, sondern, und hier ist der Ansatz der politischen Planspiele, dieser Simulation Games, dass ich die politischen Prozesse von innen erlebe, von innen lerne. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen schlüpfen in Rollen. Das sind keine bestimmten Persönlichkeiten, aber es sind bestimmte Akteure mit bestimmten Interessen. Zum Beispiel ein Parlamentarier, eine Parlamentarierin des Europaparlaments von einer bestimmten Fraktion und einem bestimmten Land, aus dem die Person kommt. Und danach werden sich die Interessen mit Blick auf eine politische Entscheidung, die ansteht, unterscheiden. Und mit diesen Rollenkarten, mit diesen Akteurskarten treffen die Lernenden aufeinander. Zum Beispiel bei einer Parlamentssimulation erstmal in Fraktionen, dann in Ausschüssen in verschiedenen, wieder in Fraktionen, wieder in Ausschüssen. Und am Ende kommen sie im Parlament zusammen und treffen per Mehrheitsentscheid eine politische Entscheidung, zum Beispiel über den Vorschlag der Kommission. Das kann man in allen Schulformen und in unterschiedlichen Klassenstufen ansetzen, je nachdem, wie das Planspiel angepasst ist. Und das Projekt, auf das Sie jetzt angespielt haben, ist ein besonderes Planspiel, weil es nämlich in Grundschulen stattgefunden hat.
Mhm.
Das war ein Jean Monnet-Projekt von der Europäischen Kommission gefördert und hieß Planspiele zur handlungsorientierten Vermittlung der Europäischen Union. In der Primarstufe. Und dieses PEP-Planspiel hatte drei verschiedene Themen. Einmal die Lebensmittelampel. Das ist ein klassisches Beispiel, wenn man die EU in der Grundschule behandelt. Also soll die Lebensmittelampel eingeführt werden, gesunde Ernährung. Mhm. Das zweite, Benzinverbrauch von Pkw, eine Vereinfachung von CO2-Ausstoß von Pkw, also eine Frage des Umweltschutzes. Und schließlich Tierschutz mit der Frage, ob Kastenstandhaltung trächtiger Sauen abgeschafft werden soll. Und das waren alles drei Themen, die in der Zeit über Deutschlandfunk, Bayern, Radio, Südwestfunk und so diskutiert wurden. Und insofern ganz aktuell und große Politik, aber auch für die kleinen Leute um die 10 Jahre, 19 Jahre, das war die 4. Klasse, durchaus alltagsrelevant und gut begreifbar und interessant. Und in diesem halbtägigen Planspiel haben eben die Kinder den Rat der EU simuliert. Das heißt, sie hatten unterschiedliche Länderzugehörigkeiten mit jeweils unterschiedlichen Interessen, haben Argumente ausgetauscht und am Ende abgestimmt, ob die Regelung kommen soll, wenn ja, wann, ob sie verbindlich sein soll und ob es Strafen geben soll, wenn man diese verbindliche Regelung bricht.
Da könnte ich mir vorstellen, dass viele Lehrkräfte ihren Schülern jetzt nicht wirklich zugetraut haben, dass sie sich schon in der 4. Klasse mit Politik auf EU-Ebene beschäftigen.
In der Tat, das war auch der Anlass für mich, dieses Projekt zu beantragen, weil ich diese Zögerlichkeit auf Tagungen und bei Vorträgen über andere Planspielstudien erlebt habe, dass es eben hieß, schöne Sache für die Sekundarstufe, aber in der Grundschule ist Politik noch zu früh, da geht es doch um soziales Lernen, da ist die Europäische Union doch viel zu komplex, die ist doch selbst für die Sekundarstufe zu komplex und Planspiele, die dann doch eine gewisse Eigenaktivität beinhalten, bei der man vielleicht Angst bekommt, dass die Klassenführung nicht mehr so funktioniert, wirkten auch, als wäre das eine Überforderung. Und da war es schön, wirklich eine empirische Studie systematisch dranhängen zu können. Das heißt, wir haben die Kinder vorher, nachher und nochmal 6 bis 8 Wochen später befragt mit Fragebögen, mit einfach formulierten Fragen, aber vollständig textbasiert und haben einige Interviews geführt. Und hatten auch eine Kontrollgruppe, die vorher, nachher und 8 Wochen später befragt wurde, aber keinerlei Planspiel oder gezielt EU-Bildung erfahren hat. Und die Ergebnisse sprechen wirklich für sich. Also zum einen war ich selber als Forscherin recht begeistert, dass wir mit dieser fragebogenbasierten Erhebung, die dann pro Konstrukt, das man erhebt, eben verschiedene Fragen beinhaltet und man dadurch eine gewisse Reliabilität und Validität der Untersuchung gewährleisten kann, dass das sehr gut funktioniert hat. Also wir hatten keinen Ausschuss von Fragebögen, weil die Kinder mit diesem Fragebogen nicht zurechtkamen, sondern wirklich sehr detailliert gut ausgefüllte Fragebögen und hervorragende Fit-Werte für unsere Konstrukte. Und was man dann sieht, ist, dass nach dem Planspiel alles, was wir uns angeschaut haben, politisches Interesse, Interesse an der EU, Selbstwirksamkeitsüberzeugung hinsichtlich der Mitwirkung an Politik und Diskussion über die EU, das Wissen, das Objektive über die EU, das subjektive Wissen, die Einstellungen zur EU, auch zur Responsivität der EU, das heißt, inwiefern die EU auf die Bürgerinteressen reagiert und die Partizipationsbereitschaften, sich enorm verändert haben. Also riesige Veränderungen gemessen hier mittels Cohen's D. Und wir hatten Effektstärken von über 1 teilweise, also riesige Effektstärken. Das Ganze ging zurück, erwartungsgemäß 6 bis 8 Wochen später. Aber die Werte waren eben überwiegend noch deutlich über dem Ausgangsniveau, während die Kontrollgruppe genau die gleichen Ausgangswerte hatte, sich komplett nicht verändert hat, sondern ganz stabil blieb, bis auf das EU-Wissen, das etwas höher wurde, weil die sich wahrscheinlich mit dem Gegenstand etwas auseinandergesetzt haben, aber eben weit unter dem Wert blieb, den die Interventionsgruppe erlebte. Fazit: Wir konnten zeigen, dass tatsächlich diese Planspiele nicht nur Spaß gemacht haben, was die Schüler und Schülerinnen immer wieder gesagt haben, auch angekreuzt haben, dass es Spaß gemacht hat, aber sie vor allem das Gefühl haben, sie haben etwas gelernt, obwohl sie nicht auf dem Hosenboden saßen. Sie aber auch objektiv tatsächlich Zugewinne hatten im Wissen, und zwar nachhaltig und im Interesse und auch positivere Einstellungen gegenüber dem Alltagsbezug der Politik und Bereitschaften, sich zu beteiligen.
Haben Sie die Ergebnisse überrascht oder haben Sie damit gerechnet?
Ich muss gestehen, dass mich zwar, dass die Planspiele ganz gut funktionieren, nicht überrascht hat. Es gab vorher auch schon kommunalpolitische Planspiele in der Grundschule, die Kollegen in Göttingen am Institut für Demokratieforschung durchgeführt hatten. Eine Straße für Felddorf hieß das, wo ich gesehen habe, wie engagiert die Kinder dabei sind und wie toll die schon diskutieren können und wie ernsthaft sie diese Entscheidungsfindung betreiben. Aber dass wir eben mit solch einer systematischen Messung erstens das greifen konnten und zeigen konnten und damit nicht noch diskutieren mussten danach, es gefällt hier nur ein paar und die meisten sagen halt nichts dazu und denen hat es ja doch nicht gefallen oder die haben nichts gelernt. Das konnten wir also zeigen. Und die Größe der Veränderung, die hat mich schon überrascht. Und schließlich auch solche Feinheiten, dass die Mädchen schon in der Grundschule weniger über Politik wissen als die Jungs.
Wirklich?
Sie haben noch das gleiche Interesse, aber sie wissen schon weniger. Das hat zum Beispiel in einem DFG-Projekt Van Deet an der Universität Mannheim zeigen können. Und wir sehen das auch bei der EU und wir sehen eben, dass dieser Gender Gap deutlich geringer wird durch dieses Angebot an formaler Bildung in der Schule, wo wir ja wiederum wissen, dass da die Mädchen eher bevorzugt sind, also dass ihnen das eher liegt, dieses Lernen in der Schule. Und das nutzen sie eben hier und durch diese Lernerfahrung können sie aufholen, was natürlich wichtig ist, wenn wir sehen, dass eben auch später noch es ein, nicht so groß wie bei den MINT-Fächern, aber doch ein Gender Gap gibt bei politischen Kompetenzen.
Woran liegt es eigentlich, dass es da diese Ungleichheit gibt?
Es gibt verschiedene Erklärungsansätze. Einer, wenn man sich das Erwachsene anschaut, dann gibt es eben Ansätze, die sagen, wir haben Männerbünde. Viel politikwissenschaftliche Forschung geht in die Richtung, dass es eben Seilschaften gibt oder dass die Tatsache, dass Politik oft in den Hinterzimmern stattfindet mit Zigarrenrauch und zu Zeiten, wo die Frau sich eben um ihre Kinder kümmert, dass das sozusagen Frauen daran hindert, an der Politik mitzumachen. Aber das würde ja nicht helfen, Unterschiede in der Kindheit und in der Jugend zu erklären. Mhm. Und hier ist erklärungsmächtiger ein anderer Erklärungsansatz, nämlich der Stereotype-Threat-Ansatz. Also die Idee, dass es Stereotype gibt von verschiedenen Eigenschaften von uns und was wir damit verbinden. Und so gibt es auch Geschlechtsstereotype. Zum Beispiel das Stereotyp der unpolitischen Frau. Und wenn ich davon ausgehe, erstmal, dass Politik eher nichts für Mädchen ist, dann werde ich auch als Eltern mit meinen Töchtern vielleicht weniger über Politik reden als mit den Jungs. Und mit dem Stereotype Threat ist gemeint, dass ich wahrnehme, dass es eher etwas für Männer ist und dann selber merke, ich bin aber doch Frau und deswegen ist das eher nichts für mich. Das kommt aber erst so richtig in der Pubertät zum Tragen und da gehen auch, wir brauchen mehr Forschung, aber da gehen auch, gerade in der Oberstufe, Gymnasium und so, da gehen auch stärker die Geschlechter noch auseinander. Aber dass eben Kinder offensichtlich in ihrem Elternhaus eine andere Sozialisation erfahren, eine andere politische Sozialisation, vielleicht auch jenseits des Elternhauses, scheint eben so zu sein. Sonst hätten wir diese Unterschiede nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass das genetisch bedingt ist.
Interessant, dass Sie das erwähnen, weil bei uns wurde zu Hause sehr viel über Politik gesprochen und ich habe deswegen Politikwissenschaften studiert. Mhm.
Genau, also auch ich, kann ich auch so sagen und habe viel mit meinem Vater vor allem diskutiert.
Genau, bei mir war es auch der Vater.
Und das Interesse hatte sich auch nicht unterschieden und es ist schon bemerkenswert, dass sich eben das Wissen unterscheidet. Und ich würde sagen, also das ist aber jetzt tatsächlich eher diese gefühlte Empirie, die aber zu manchen Daten eben passt und auch zu Befragungen, die wir bei Studierenden durchführen, dass dieser Eindruck eben, es ist eher nichts für Mädchen, das kommt eher etwas später dann, eben in den Sekundarstufen. Und das kann manchmal auch einen ja befeuern. Man trifft auf Leute und sagt, ich studiere an der Berufsschule Lehre und Politik. Und die sagen, ach du als Mädchen, Wahnsinn. Und das eher auch zu Anerkennung führt, weil es eben selten ist. Aber es ist schon so, dass es eben eher mit Männern konnotiert wird, diese Domäne, als mit Frauen. Wobei wir natürlich Angela Merkel haben, als sehr lange Zeit Bundeskanzlerin. Aber noch immer sehen wir diese Unterschiede, auch in anderen Studien.
Also könnte man auch sagen, das Thema Bildung ist nicht nur immens wichtig, wie Lehrkräfte damit umgehen, sondern auch, wie das Elternhaus das macht.
Es gibt sicher unterschiedliche Faktoren der politischen Sozialisation. Und das bedeutet natürlich auch, dass man die Schule nicht überfrachten darf mit Erwartungen. Das ist eine Instanz der Sozialisation. Und mit Sicherheit gibt es auch vor dem Besuch der Schule und vor der Schulbildung und jenseits der Schulbildung die Eltern, die Peers, die Medien, auch die neuen Medien, das Internet, in denen ich Politik begegne und sozialisiert werde. Was die Schule eben leisten kann, ist einmal hier ein Gegengewicht zu liefern, indem eben gezielt Leute, die vielleicht im Elternhaus nicht solcher politischer Sozialisation ausgesetzt sind und keine Nachrichten mitbekommen und weniger darüber diskutiert wird, dass sie das auch mitbekommen können. Und Schulbildung kann systematischer aufbauen. Das heißt, man kann in der Grundschule ansetzen und in der Sekundarstufe daran anknüpfen. Einschränkend muss ich dazu aber sagen, dass wir dazu auch noch deutlich mehr Forschung brauchen, um zu sehen, was sinnvoll, systematisch aufeinander aufbauende politische Bildung wäre. Mhm.
Mal wieder auf eine größere Ebene zurück. Mhm. Ist bei der Frage um Beteiligung die Sorge oder auch die Angst der, ich sage jetzt bewusst, Erwachsenen, weil ich auch die Eltern mit einbeziehe, ist das vielleicht die größte Hürde oder Hemmnis?
Meinen Sie jetzt Beteiligung in der Schule?
Oder? Ja, bei der Frage um die Partizipation.
In der Schule oder
in der
außerhalb?
Schule. Ja, in der Schule.
Ja, also das erleben wir überall, auch an der Universität, dass man Leuten, die bisher nicht so viel mitreden konnten, dann doch vielleicht zögerlich Mitspracherecht gibt. Es wird anstrengender. Man muss Dinge ausdiskutieren, die Entscheidungsfindung wird schwieriger. Und in der Schule sehen wir natürlich ganz klar auch Grenzen, wie gesagt. Und wenn dann falsche Erwartungen geweckt werden, ist das auch ungünstig. Aber vor allem ist es wohl, dass es länger dauert, anstrengender ist und gleichzeitig aber eben eine riesige Lernchance ist.
Bleiben wir bei der Partizipation von Schülern und Schülerinnen. Konkret durchdacht auf sämtlichen Ebenen, würde das alleine unser gesamtes Bildungssystem grundlegend dann verändern wahrscheinlich?
Mehr Partizipation und eine partizipative Schulentwicklung ist sicherlich eine starke und auch wichtige Reform des Bildungssystems und würde vieles verändern. Was ich aus Sicht der Politikdidaktik sofort, wenn es um Demokratielernen, anmerken möchte, ist, dass das aber nicht der einzige Schritt sein kann. Also Sie werden durch Partizipation in der Schule nicht automatisch politisches Interesse generieren und Sie werden auch nicht automatisch politisches Verständnis generieren. Das heißt, Sie brauchen schon noch eine gezielte Auseinandersetzung mit Politik im engeren Sinne, also mit den menschlichen Aktivitäten zur Herbeiführung allgemeinverbindlicher Entscheidungen. In der Schule geht es um Schulpolitik. Da geht es erstmal darum, wie gestalten wir unser Lernen hier an dieser Schule. Aber später muss es ja auch darum gehen, dass ich mich an der Entscheidungsfindung für die Regeln, in denen wir in der gesamten Gesellschaft leben, beteilige. Und wie gesagt, diesen Sprung, den vermuten manche, so ein Spillover vom sozialen Nahraum auf das Politische oder mit der Sozialkapitaltheorie gesprochen, dass sich durch das Lernen in Vereinen und dieses Erlernen von Toleranz und Reziprozität auch später größeres politisches Vertrauen habe und mich auch stärker politisch engagieren werde. Das ist aber doch sehr zweifelhaft, ob das so automatisch passiert. Deshalb wäre mein Plädoyer, Partizipation in der Schule ja, aber als zweites Standbein ganz zentral eben auch politische Bildung im engeren Sinne, im Leitfach der politischen Bildung, Politikunterricht oder Gemeinschaftskunde, was dann aber nicht auf Institutionenkunde zu reduzieren ist, sondern eben auch Lernen über Prozesse und Vermittlung von Kompetenzen, nicht nur Wissen. Mhm.
Wenn Sie jetzt jeder Zwiebelschicht des Bildungssystems einen Tipp geben könnten, im Hinblick auf Reformprozesse zum Beispiel, was würden Sie jetzt konkret zum Beispiel Herrn Piazzolo, unserem bayerischen Kultusminister, raten?
Erstens, Raum schaffen für Politikunterricht und nicht nur auf die Schulkultur setzen, demokratische Mitbestimmung, sondern beides fahren. Zweitens, ganz zentral auf Lehrerfortbildungen setzen und zwar dafür auch die Strukturen schaffen, dass Lehrkräfte an Lehrerfortbildungen teilnehmen können. Natürlich Fachlehrkräfte unterrichten lassen und nicht Geschichtslehrkräfte in Bayern mit Schmalspur-Fortbildungen eine Fakultas geben, um Politik zu unterrichten. Dann kommen nämlich die nachwachsenden Lehrkräfte nicht nach, die wirklich dafür ausgebildet sind. Und schließlich das Ganze auch mit Forschung flankieren. Das heißt tatsächlich auch mal reinschauen mit Interventionsstudien, was funktioniert denn hier?
Schauen wir uns eine andere Ebene an. Was wäre Ihr Rat an Hochschulen?
An den Hochschulen wäre es erstens sinnvoll, auch auf Partizipation zu setzen, das heißt den Studierenden Gehör verschaffen und sie zu Akteuren ihres Lernens zu machen. Zugleich, wenn wir an die Lehrerbildung denken, auch Lehrkräfte an politische Bildung und Demokratiebildung heranzuführen, die nicht auf das Fach Politik ausgerichtet sind. Das bringt uns nämlich zu einem Punkt, den wir noch nicht erwähnt hatten heute, die Frage der Normativität von Bildung, also Demokratiebildung an der Schule, die ja bedeutet, dass hier nicht wertfrei unterrichtet wird, sondern alle Lehrkräfte verpflichtet sind, sich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen, Grund- und Menschenrechte zu stärken und Kompetenzen der Schüler und Schülerinnen mit Blick auf die Demokratie zu fördern. Und dafür müssen die Lehrkräfte natürlich ausgebildet werden und fortgebildet. Das ist dann wiederum Aufgabe der Universitäten.
Welchen Tipp würden Sie Schuldirektoren und Direktorinnen geben?
Erstens, den Lehrkräften Freiraum schaffen, dass sie sich fortbilden können und Strukturen, dass sie an der Schule sich austauschen und auch überfachlich austauschen, zum Beispiel bei Themen wie Bildung für nachhaltige Entwicklung. Ganz wichtig, dass sich auch Lehrkräfte der Naturwissenschaften mit den Lehrkräften der Gesellschaftswissenschaften austauschen, um zu klären, wann macht ihr eigentlich Klimawandel, wie können wir das eigentlich gut verschränken. Und zum anderen den Lehrkräften das Rückgrat stärken, dass genau das klar ist, dass sie sich alle für diese Demokratie einsetzen. Und obwohl wir das Kontroversitätsprinzip in der Schule haben, das heißt, alles, was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, ist als kontrovers zu behandeln, um die Schüler und Schülerinnen nicht zu überwältigen, ist das Ganze doch gerahmt von unserer freiheitlichen Demokratie. Das heißt, ein ganz klares Bekenntnis zu Grund- und Menschenrechten und eben unserer pluralistischen Demokratie.
Jetzt haben wir schon so viel über die Lehrkräfte gesprochen. Was können denn die Lehrer und Lehrerinnen tun?
Sich selbstständig selber weiter fortbilden, aber eben auch darauf drängen, dass sie an Fortbildungen teilnehmen können. Die Augen mal öffnen in Richtung von außerschulischen Akteuren, denn es gibt tolle außerschulische Akteure der politischen Bildung, die auch oft gefördert sind, also nicht teuer einzukaufen wären, aber die müssten angesprochen werden, sodass man in der Schule, entweder im Unterricht oder auch im Nachmittags eher Wahlpflichtprogramm, Kooperationen der politischen Bildung und der Demokratiebildung organisiert.
Welche Akteure denn?
Es gibt sehr, sehr viele, aber wenn man anfängt mit Akteuren wie den Landeszentralen für politische Bildung, zum Beispiel in Bayern, zum Beispiel in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Niedersachsen, über andere Vereine, wie zum Beispiel den Verein zur Förderung politischen Handelns, das ist ein überparteiliches Bildungswerk mit Sitz in Nordrhein-Westfalen, der aber auch bundesweit sowohl zu SV-Arbeit Seminare anbietet, als auch zu politischen Streitfragen, als auch Exkursionen nach Brüssel zum Beispiel oder Straßburg organisiert, politische Exkursionen, in denen es dann auch wirklich Treffen mit Politikern, Politikerinnen unterschiedlicher Ausrichtung gibt. Mit denen kann man kooperieren, aber auch mit NGOs aus dem Bereich der, ich will jetzt schon Umweltbildung sagen, aber ich meine Bildung für nachhaltige Entwicklung. Also gibt es viele Akteure, die mit anderen Ansätzen sich mit den Schülern und Schülerinnen befassen und Lernprozesse initiieren können. Oder als letztes noch Planpolitik. Das ist ein Unternehmen aus Berlin, mit denen wir eben in unseren Planspielstudien kooperiert haben, die tatsächlich auch an die Schulen kommen und dort Planspiele mit den Lernenden durchführen. Auch digitale Planspiele, was dann logistisch manchmal noch leichter zu verwirklichen ist.
Worauf müssen denn Schüler und Schülerinnen achten, Ihrer Meinung nach?
Schüler und Schülerinnen sollten zum einen sich über Möglichkeiten der Mitbestimmung in der Schule kundig machen. Das heißt, man kann auch hier an solchen Bildungsangeboten teilnehmen, die genau die SV-Arbeit und die Schülermitbestimmung coachen. Und da erfährt man etwas darüber, was können wir vielleicht an dieser Schule verwirklichen, was noch gar nicht der Fall ist. Das variiert auch stark nach Schulformen. Und bei den Lehrkräften so etwas wie ein demokratisches Unterrichtsklima einfordern. Das heißt eben keine hierarchische Top-Down-Veranstaltung, sondern eine Auseinandersetzung über offene Fragen auf Augenhöhe.
Vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Und vielen Dank fürs Zuhören. Das war Zukunft Schule. Und wenn ihr mehr Infos zu der Folge wollt, findet ihr alles in den Shownotes. Und alle anderen Folgen, die findet ihr natürlich auch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr Anregungen habt oder Feedback, gerne per Mail an zukunftschule@br.de.